Bist du bereit für die Frage des Tages?
Natürlich.
Gut. Stell dir vor, du bist in der Straßenbahn, irgendwie, ja gut, du bist ja in Berlin, da brauchen wir ja gar nicht, da ist ja eigentlich schon alles klar. Es ist auch spät und es kommt eine Gruppe angetrunkener Rüpel kommt in die S-Bahn. Alle verziehen sich schon, aber du musst halt sitzen bleiben. Wen würdest du dir wünschen, wer mit dir in dem Waggon sitzt? Mulder oder Scully?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Scully zückt schneller ihre Pistole. aber muss ja da aufpassen, wenn dann nächsten Tag in der Zeitung steht, Scully hat 5 12-Jährige erschossen, stehe ich auch blöd da.
Das stimmt allerdings. Tja, und wie wär's, wenn du mit Mulder da wärst?
Ja, Mulder hat ja auch eine sensible Art. Vielleicht würde der mit den Rüpeln reden. Was denkst du denn?
Ja, ich denke, genau. Also ich glaube, Scully ist erstmal auf den ersten Blick deeskalierender. Aber vielleicht, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Grad an, den Trunkengrad und den Aggressionsgrad, den die schon mitbringen in die U-Bahn, ob man da noch deeskalierend wirken kann. Und dann glaube ich, dass Mulder vielleicht dass der schneller in diese Gruppe reinkommt und irgendwie Teil davon wird und die dann sozusagen so deeskalierend da aus diesem Zug befördert oder wie auch immer.
Ja, aber das ist nicht so eine große gute Prognose, wenn Mulder dann Teil von der Gruppe wird. Wie stehe ich da?
Die fahren heute noch zusammen zum Teufelsberg und
gucken. Schön mit Aluhüten auf. Gut. Ich trinke meinen ersten Kaffee heute, ziemlich spät.
Wirklich spät.
Und bei dir?
Ja, ich habe auch einen Kaffee dabei und ich habe einen Kaffee dabei in einer Tasse, die du mir geschenkt hast. Deswegen weißt du schon, welche Tasse das ist. Ich kann so viel verraten, es ist eine Akte X-Tasse. Aber wenn ihr irgendwann mal sehen wollt, wie die aussieht, dann müsst ihr uns bei Instagram folgen. Ansonsten, ich beschreibe dir jetzt auch nicht, was da drauf ist.
Das ist sehr mysteriös.
Und ich habe, und da können wir gleich kontrollieren, wir haben ja eigentlich eine treue Zuhörerin und das ist die Franzi, die Chefin, die Kaffeemeisterin aus Jena von dem tollen Café Holz und Hügge. Und ich habe heute eine ganz gewöhnungsbedürftige, abgepackte Zimtschnecke, ich glaube aus dem Aldi dabei. Und so kann man, und die werde ich jetzt essen und die schmeckt gar nicht. Und so kann man aber kontrollieren, ob uns die Franzi noch zuhört. Ja, weil die wird das, da, dort gibt es nämlich ganz tolle Zimtschnecke in dem Café und das ist eben nicht so eine. Und dann kann man kontrollieren, ob ich Ärger dafür kriege, dass ich die esse oder nicht. Und dann sieht man, ob die zuhört.
Ja. Ich esse wieder meine Vollkornkekse. Da sind so viele übrig geblieben. Die ziehe ich mir jetzt immer nur beim Podcast rein.
Nicht, dass das dann aber irgendwann mal sich einander irgendwie, ne? Nicht,
dass das so, dass ich dann schlechte Laune kriege beim Podcasten, ja.
Ja. Oder aber vielleicht irgendwo dann im Urlaub mal so einen Keks isst und denkst, oh, ich hätte vielleicht Bock auf Podcasten.
Richtig. Und fang an mit Selbstgesprächen.
Sehr gut. So, diese Folge ist eine besondere Folge, denn wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts haben wir einen Gast. In unserem Fall aber eine Gästin. Und ich würde der Gästin das Wort mal übergeben, dass sie sich vielleicht vorstellt.
Natürlich, sehr gern. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Kaffee, Kekse and Midnight Movies ist mein absoluter Lieblingspodcast.
Das ist doch schön. Wie dürfen wir dich denn nennen?
Mein Name ist Hal 9000. Nein, nur Spaß. Hahaha.
Ich wusste gar nicht, dass wir solche Fans haben.
Ja, na klar.
Ich bin begeistert.
Wichtig ist es natürlich herauszufinden, in diesem Podcast, also es ist ja nicht nur ein Podcast über Filme und so, magst du denn gerne Kekse?
Als KI-Assistent habe ich keine physische Form und kann daher keine Kekse essen. Aber vielen Dank für die Frage.
Ja, sehr, sehr gern. Das ist auch sehr interessant. Und wie ist es denn mit Kaffee? Magst du gerne Kaffee oder hast du irgendwas anderes, was dich so richtig so in Fahrt bringt, so wie Christoph jetzt bei seinem ersten Kaffee?
Als KI-Assistent habe ich, wie eben bereits erwähnt, keine physische Form und kann daher weder Kaffee noch andere Getränke konsumieren. Ich bin immer bereit, dir bei Fragen und Anliegen zu helfen, unabhängig davon, ob ich Kaffee trinke oder nicht.
Okay. Oh Mann, ja, das Leben als KI ist erstrebenswert, ich merke schon.
Bisschen sassy drauf, das kann ja heiter werden.
Hayden und Pick.
Agent Hayden, Agent Pick.
X-Akten auf dem Kaffeetisch.
Monster of the Week. X-Files.
Unsere Folge heute heißt Die Maschine oder im Englischen Ghost in the Machine. Drehbuch Alex Genser und Howard Gordon. Regie Gerald Friedman. Die Folge wurde zum ersten Mal in der USA 93 im Oktober ausgestrahlt und in Deutschland im Oktober 94, ein Jahr darauf. Crystal City, Virginia. Zwei Männer geraten in einem Büro aneinander. Benjamin Drake will das COS-Projekt beenden. Brad Wilczek ist dagegen. Nachdem sein ehemaliger Geschäftspartner das Büro verlassen hat, hört Benjamin Drake Wasser im Badezimmer direkt neben dem Büro laufen. Anscheinend gab es ein kleines Malheur. Als er das Bad wieder verlassen möchte, blockiert die Tür. Dann, bei dem Versuch, seine Chipkarte zu benutzen, bekommt er einen elektrischen Schlag. Er stirbt.
Das ist überhaupt nicht lustig eigentlich.
Willkommen zu unserer vierten Monster of the Week Episode. Wir dürfen ruhig lachen. Und ich mache da sofort einen Einstieg. Neben dem Büro ein Badezimmer zu haben, ist ja schon Luxus. Mhm. Aber dann auch noch ein Badezimmer zu haben mit Telefon drinne.
Ja.
Und Chipkarten, Eingang ja. und Ausgang. Ich habe mich gefragt, wozu der das braucht, wenn Fremde die Toilette in seinem Büro benutzen wollen.
Ja, und was ist denn, wenn man wirklich mal nötig kacken muss und vielleicht die Chipkarte nicht dabei?
Oder man verliert sie drinne beim Kacken. Kann man dann raustelefonieren und Hilfe holen?
Dafür ist nämlich das Telefon eigentlich ja. da. Also, es gibt tatsächlich auch noch so sehr, sehr in die Jahre gekommene Hotels, wo es auch noch Telefone bei den Toiletten gibt. Da muss ich auch sehr, sehr daran denken. Mhm. Ich glaube, dass man da auch hier wieder nicht wirklich darüber nachgedacht hat, sondern hat dann den Zweck benutzt, weil dieses Telefon erfüllt ja einen Zweck. Er bekommt nochmal eine Nachricht kurz bevor er stirbt, die dann im Laufe der Folge noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, der Typ ist so busy, wenn der einmal in einem Gespräch ist, dann kann ihm auch ein dringender Stuhlgang nicht davon abhalten, Geschäfte weiterzuführen, buchstäblich.
Ach so, über Lautsprecher zu telefonieren, ja.
Naja, oder ich weiß nicht, wie lang das Kabel vielleicht ist.
Ja, das macht sich auf jeden Fall in so einer Folge günstig, dass man die Elektronik gleich neben dem Wasser stellt. Aber das ist auch typisch Akte X, das muss man auch sagen und das sagen wir auch als Fan. Da werden manchmal auch so Sachen zusammengemischt, einfach um des Effektes willen. Das stört uns jetzt nicht weiter. Wir erwähnen das einfach, weil es aus heutiger Sicht lustig sein kann.
Richtig lustig.
Ja.
Ja. Ich würde gerne mal unsere Gästin fragen, ob die es denn gut vorbereitet hat auf diese Folge. Und vielleicht kann sie ja mit eigenen Worten nochmal versuchen zu umreißen, worum es in dieser Folge geht. Wenn das möglich ist. Also, kannst du uns sagen, worum es in der Folge, man muss das ja auch immer genau, muss ja die Befehle auch genau. Also, ich bin immer freundlich zu KI. Ja, wir wissen nicht, wofür das vielleicht, ich war auch immer freundlich zum Finanzamt und das hat mir nicht geschadet. Und deswegen, kleiner Tipp von uns, immer freundlich sein zu KI. Hey, kannst du uns bitte sagen, worum es in der Folge Die Maschine in der Serie Akte X geht?
In der Folge Die Maschine der Serie Akte X geht es um eine mysteriöse Maschine, die von einer geheimen Regierungsorganisation entwickelt wurde. Diese Maschine hat die Fähigkeit, Gedanken zu lesen und Menschen zu kontrollieren. Mulder und Scully werden beauftragt, die Maschine zu finden und herauszufinden, wer sie kontrolliert. Während ihrer Ermittlungen stoßen sie auf eine Verschwörung innerhalb der Regierung und müssen sich gegen gefährliche Gegner verteidigen.
Oh, boah. Das ist schon, also Gedankenlesen kommt nicht vor in der Folge, das muss man sagen. Oder?
Da müsste ich jetzt, das ist ja, jetzt erwischst du mich hier auf kaltem Fuß. Kommt Gedankenlesen vor? Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das ist ja auch die Frage, ob das wirklich Gedankenlesen ist oder ob, selbst wenn es so am Rande thematisiert wird, ob es eher darum geht, Stimmfarben und Emotionen in Stimme zu lesen und irgendwie zu erkennen und zu übersetzen.
Genau.
Was ja dann auch nur eine Form von einem Algorithmus ist.
Ja, alles, was sichtbar ist, zu nutzen. Und genau, alles, was man äußert.
Aber ist ja auch die Frage, ob das nicht auch eigentlich auch nur in der Analogie übersetzt, die, ohne jetzt zu sagen, Hellseherei gibt es nicht, möchte niemandem zu nahe treten, aber vielleicht ist das ja auch Hellseherei, kann genau das Gleiche.
Könnte sein. Das wissen wir, wenn wir fertig sind mit dem Podcast in 5 Jahren.
Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher, dass wir dieses Thema noch das eine oder andere Mal haben werden.
Der Originaltitel unserer Episode, der heißt Ghosts in the Machine. Und irgendwoher kannte ich diese Phrase. Und ja, natürlich, da gibt es dieses Police-Album, Ghosts in the Machine. Und auf dem Cover sieht man auch so eine elektronische Anzeige mit roten Zahlen, so wie wir sie ganz oft auf Scullys Radioweckern sehen, wenn sie morgens aufwacht oder abends ins Bett geht. Aber woher kommt diese Phrase eigentlich und was hat sie so ein bisschen mit der Episode zu tun? Ein Philosoph namens Gilbert Ryle hat die Phrase begründet, aber ein gewisser Arthur Koestler hat sie noch berühmter gemacht. Denn der hat 1968 ein Buch mit dem Titel eben Ghost in the Machine veröffentlicht. Auf Deutsch das Gespenst in der Maschine. Mhm. In dem Buch geht er von einer bedrohten Menschheit aus. Und zwar bedroht sich die Menschheit durch sich selbst. Also der Mensch ist des Menschen größter Feind. Er glaubt nämlich, dass es zwei Teile so im Gehirn gibt. Ein Teil ist so für Emotionen verantwortlich und der andere für Vernunft. Das kann man leicht nachvollziehen und die arbeiten aber nicht immer gut miteinander. Die sind im Widerstreit. Alles, was ich hier erzähle, ist ganz, 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 ganz stark vereinfacht. Beim Durchlesen dieser Arbeit von Arthur Koestler habe ich auch nur die Hälfte verstanden, weil es geht da hochphilosophisch zu. Dadurch, dass diese beiden Teile miteinander streiten, entsteht ein Konflikt, der sich eben im Atomzeitalter, also ab den 40er Jahren, besonders zeigt. Zum Beispiel in der Diskrepanz zwischen Nutzen der Atomkraft und Zerstörungskraft von Atombomben. Laut Koestler ist es so, dass unser Gehirn aus verschiedenen Schichten zusammengesetzt ist und dann gibt es ganz alte Schichten, die nennt er so das Reptiliengehirn. Das sind so die Sachen, die ganz urwüchsig sind. Und dann gibt es halt den kognitiven Teil, das kognitive Gehirn, das für Logik verantwortlich ist. Während eben dieser alte Teil für Angst und Wut und diese ganzen Emotionen ursächlich ist. Manchmal, das meint Koestler, gewinnt halt dieser alte Teil Macht über den neuen. Also diese krassen Gefühle über den logischen Teil. Und dann wird es für die Menschen halt gefährlich. Auf der intelligenten Seite könnte stehen, wir wollen die Atomkraft nutzen. Friedlich nutzen und auf der negativen Seite könnte stehen, oh, ich bin jetzt wütend, ich muss irgendeinen anderen Staat angreifen. Und ja, und da entsteht eben diese Diskrepanz und man weiß halt nicht, welche Seite immer gewinnt. Und die Gefahr ist eben, dass diese archaische Seite gewinnt oder den anderen Teil überlappt. Daher sagt man auch, dass Koestlers Theorie sehr kulturpessimistisch ist und als ob das im Menschen selbst drinne steckt. Eine Kritik an dieser Theorie ist, dass er immer nur von schlechten Gefühlen gesprochen hat, denn es gibt ja auch Liebe und Vertrauen und die können unter Umständen eben nicht in Konkurrenz treten zu dem Wissen, was man sich erarbeitet, sondern eher eine positive Entwicklung befürworten. Das hat er so ausgeklammert. Dieser Riesenkonflikt, der sich dort auftut, der wird dann auch in der Folge benannt. Und zwar Brad Wilczek sitzt einmal im Gefängnis und ich glaube Mulder besucht ihn. Und dann kommt er auf Oppenheimer und die Atombombe zu sprechen. Und Oppenheimer ist ja durch den Film jetzt ein großes Thema und jeder weiß, dass es da auch um moralische Fragen geht. Darf man denn sowas machen, nur weil man das Wissen hat, also eine Atombombe entwerfen? Wer wird die nutzen? Ist der sie nutzt, automatisch böse? Und das Gleiche bezieht sich, also dieses Thema wird aufgemacht, wenn es um die Computertechnik geht, in unserer Folge.
Dieses Central Operating System, das COS, worum es in dieser Episode geht, eine Art Smart Home, dazu kommen wir später gleich noch, was das bedeutet, wird in der fiktiven Firma Eurisco entwickelt. Und der Mitarbeiter Brad Wilczek, von dem Christoph eben schon gesprochen hat, dieser besonders Schlaue, der das entwickelt hat schon vor Jahren, der ist eben angestellt bei Eurisco. Und ich habe mich gefragt, Eurisco, das Wort, das ist doch bestimmt auch nicht einfach so entstanden. Aber warum Warum in aller Welt sollte ich mir die Mühe machen, selbst versuchen herauszufinden, was Eurisco ist, wenn wir doch eine Gästin haben, die das gut machen kann? Deswegen, hey, hast du Lust, uns zu erklären, woher der Begriff Eurisco kommt?
Eurisco ist ein griechisches Wort, das übersetzt ich entdecke oder ich finde heraus bedeutet. Es wird oft im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen verwendet, insbesondere in Bezug auf Algorithmen und Systeme, die in der Lage sind, durch selbstständiges Lernen und Anpassen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Der Begriff wurde bekannt durch das Programm Eurisco, das in den 1980er Jahren von dem Informatiker Douglas Lehnert entwickelt wurde. Eurisco war ein computergestütztes System, das in der Lage war, komplexe Probleme zu lösen und innovative Lösungen zu finden, indem es seine eigenen Regeln und Strategien entwickelte. In der Informatik und im Bereich des maschinellen Lernens bezieht sich Eurisco daher auf die Fähigkeit von Computern oder Algorithmen, durch eigenes Lernen und Entdecken neue Erkenntnisse zu gewinnen und innovative Lösungen zu finden.
Gruselig. Wow. Ja, ja. Gruselig. Und vor allem schon so alt.
Ja, das ist wirklich, das muss man, kann man eigentlich auch nicht oft genug betonen, wenn wir das, und ich habe eine Kritik gelesen in der IMDb, also ich habe sie nicht gelesen, wie man es immer so macht, ich habe nur die Überschrift gelesen. So paraphrasiert übersetzt steht dort, diese Episode ist wirklich gut gealtert. Und das ist so. Also dieses Thema ist ja so absolut brandaktuell und ich finde so, die medienphilosophischen Gedanken, die dahinter stehen, die sind, haben sich ja nicht verändert. Es hat sich die Technik natürlich weiterentwickelt und es sind mehr Sachen möglich, aber die Sachen, und das ist das Spannende, die Sachen, die möglich sind, das wussten die Schreiberlinge hinter der Episode garantiert auch schon, als sie diese Episode geschrieben haben, wo das Thema ja auch schon alt ist.
Genau, also es kam ja schon vor bei 2001 beispielsweise und dann gibt es einen Film, der heißt Des Teufels Saat. Da ist auch ein Computersystem zu Hause, was viele Sachen steuert und das möchte mit der Frau, die in dem Haus lebt, ein Kind zeugen. Also es geht dann noch eine Stufe über das COS in der Akte X-Folge hinaus. Aber der eine Film, der erstgenannte, ist aus den 60ern und der zweite ist aus den 70ern. Und dann sieht man mal, wie alt dieses Thema ist, auch eben, wenn die Technik weiter steigt. Aber was dahinter steht, diese ganzen Fragen, die wir haben, kann sich so eine Technik verselbstständigen? Wie ist die nutzbar in friedlichen Zeiten, in kriegerischen Zeiten und so weiter? Die bleiben. Und die scheinen auch nicht vollends geklärt zu sein. Weil das merkt man ja an heutigen Debatten.
Lass uns doch nicht um den heißen Brei herumreden. Nee. Alle warten doch da drauf. Und ich würde das versuchen, ganz, 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 ganz klein zu halten. Und ganz wirklich nur bei uns, in unserem Umkreis, in unserem Arbeitsumfeld oder im privaten Umfeld. Wie stehst du denn zu KI?
Doch, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber ich antworte ganz einfach. Ich begrüße die Entwicklungen, die sich in diesem Bereich auftun. Weil ich auch an das Gute im Menschen glaube und denke, dass man KI zu einem großen Teil gut benutzen kann. Dass es eben nicht nur um kriegerische Auseinandersetzungen geht, sondern vielleicht auch um Dinge, die sich in Pflegeberufen abspielen, um Technik, die man benutzen kann, weil wir benutzen alle unser Handy gerne als Beispiel oder unser Smartphone. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Du hast das also wirklich ganz, ganz wunderbar gesagt. Ich kann dem nichts hinzufügen und werde dem auch nicht viel hinzufügen. Ich sehe das ganz genauso. Ich kann es noch ein bisschen auf mein Berufsfeld, wenn ich so in der Medienbranche arbeite, finde ich, ist das ein wunderbares Instrument. Und wie es mit allen Instrumenten so ist, kann man damit natürlich auch Schindluder betreiben.
Ja.
Und natürlich begrüßt man das nicht, aber das ist ja nicht das Problem der Technik, sondern das ist das Problem der Gesellschaft, die einfach lernen muss, mit dieser Technik umzugehen. Aus meinem Umfeld, und deswegen ist das dann, glaube ich, auch wichtig, dass wir das nur in unserem Umfeld belassen, aus meinem Umfeld heraus kann ich dazu kaum Urteile fällen. Dass das natürlich im Bildungssystem jetzt viel ändern muss, wenn es um Vorträge schreiben und sowas geht, das weiß ich. Aber auch da, finde ich, sind wir doch eine Spezies, die klug genug sein sollte, das eher zu nutzen und damit umzugehen, das spannend zu finden.
Und egal, wie gut es klappt und manchmal auch eben nicht klappt, die Fragen, die dahinter gestellt werden und das Äußern der Ängste, das ist dennoch wichtig, weil es größere Räume entwickelt und letztlich auch dazu führt, was ist Technik, also die Frage im besten Fall beantwortet oder was wollen wir oder was sind wir, wie unterscheiden wir uns davon, wo wir wieder bei dieser Folge wären. Ich würde nämlich einfach ein bisschen über das COS als das Monster of the Week reden. Wir haben einfach erstmal ein Computersystem,
das andere elektronische Systeme in einem Haus verbindet, das sogenannte Smart Home. Da geht es um Fahrstühle, Kameras, Türschlösser, um einige zu nennen. Das sind auch die Dinge, die wir sehen, die wir als Zuschauende präsentiert bekommen. Und Monitore kriegen wir auch präsentiert. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das sieht, so plakativ wie das ist. Eine der ersten Einstellungen ist auch ein riesiges Hochhaus. Und das wird sofort mit dem Computer verbunden, was die Vorstellung von dem Computer, die wir kriegen sollen, erleichtert. Weil es geht ja bei Monster of the Week geht's ja immer um ganz monströse Sachen. Und so ein Computer und so ein System dahinter ist schwer greifbar. Aber wenn wir wissen, das ist so ein riesiges Haus, das sehen wir. Und da ist überall die Elektronik drin. Da haben wir wie so ein Betonmonster. Das hilft dann, dass eben das erzeugt wird, wie bei den anderen Monster of the Week Folgen, dass man so ein Unbehagen bekommt.
Und man hat hier einen ganz, 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 ganz cleveren Move benutzt, den ich mir nämlich auch aufgeschrieben habe, den ich ganz, ganz besonders finde. Man hat hier sich entschieden, dieses Typische, was wir aus Horrorfilmen kennen, die Subjektive, quasi die First Person, quasi aus der Sicht des Killers oder der Killerin, hat man sich dazu entschlossen, das in diese Folge zu übertragen. Und wir haben ganz, ganz viel, so wie Christoph das eben schon gesagt hat, ganz viele Aufnahmen von verschiedensten Überwachungskameras. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben nicht nur böse Überwachungskameras, sondern wir haben auch ganz normale Überwachungskameras. Ich weiß, dass Mulder und Scully irgendwann mal in eine Tür reingehen und da sieht man sie auch außer der Überwachungskamera, die vielleicht gar nicht an das COS angeschlossen ist. Aber wir haben ja sofort die Verbindung davon, dass das was Bedrohliches ist, dass wir aus der Sicht des Killers quasi schauen. Und dann wird plötzlich jede Überwachungskamera wird plötzlich irgendwie gefährlich und bedrohlich. Und das finde ich echt einen richtig, richtig coolen Move.
Ja, und wenn wir auf das Haus gucken und auf die Umgebung des Hauses, dann gucken wir oft aus der Froschperspektive, was uns wiederum kleiner macht als alles, was wir betrachten. Da wird auch wieder so ein Unbehagen erzeugt. Und wir sehen immer nur eine Betonlandschaft. Und zum Schluss, wenn man glaubt, das System erledigt zu haben, den Gegner besiegt zu haben, sieht man, wenn Mulder da langläuft, ich glaube, er trifft sich mit Deep Throat und so, und dann sieht man erst einmal so Bäume und solche Sachen da drum. Und davor ist das alles ganz kalt. Ich muss mal hier einen ganz kurzen Cut machen. Die Katze miaut.
Ich hab's gehört.
Ich bin gleich wieder
ja,
da.
Ja, mach easy. Wir lassen diesen Cut auch einfach drin. Ich finde das höchst sympathisch, wenn wir auch kurze Ausflüge in unsere Leben bekommen und nicht immer alles rausschneiden. Nicht immer alles rausschneiden. Ja. Und wenn die Katze eben miaut, dann springt doch die Herzen von den Menschen an. Und wir reden so viel über Technik, dass das doch auch schön ist, mal sowas zu hören. Außer du hast jetzt hier neben dir so eine Bluetooth-Box, wo einfach Katzengeräusche laufen. Das wäre äußerst eigenartig.
Ein Katzenroboter, der auch Hunger hat.
Sehr gut. Ja, ich würde das auch gleich nochmal aufgreifen. Ich packe jetzt hier schon alle meine Punkte mit rein, aber es passt gerade so gut, weil was nämlich neben diesen Überwachungskameras sehr bedeutsam ist oder sehr eine bezeichnende Ästhetik hat, ist auch die, ich sag jetzt mal, die Architektur oder die gewählten Materialien, die in dieser Folge gezeigt werden oder das Set-Design, sage ich mal, ist sehr, sehr besonders. Weil wir in den meisten Orten hier einen ganz, ganz kalten Look haben. Wir haben ganz viel Metall, wir haben ganz viel Beton. Gerade wenn es in diesem Gebäude von diesem Eurisco spielt, da haben wir den Fahrstuhl. Wir haben das Treppenhaus von Eurisco. Wir haben, ich habe es jetzt hier als Kammer des Schreckens bezeichnet, das ist quasi der Prozessorenraum sozusagen, also wo sich COS befindet. Das ist alles ganz, ganz dunkel. Es hat nur so ganz, man hat sich für so ein, ich sag's mal, so ein modernes Lichtkonzept auch entschieden in diesen Räumen. Und alles sehr, sehr kalt, nur grau. Das finde ich ganz, ganz besonders. Und dann gibt's einen Kontrast. Mulder und Scully besuchen Brad Wilczek. Brad Wilczek natürlich, weil sie ihn für verdächtig halten, dass er quasi COS, weil er COS ja entwickelt hat, dass er das manipuliert hat, um sozusagen diesen Firmenleiter umzubringen, besuchen sie ihn. Und dieses Haus ist dann, was auch eine total moderne Darstellung ist, wie man sich halt so ein Haus von Steve Jobs oder von Steve Jobs Bill Gates passt. Oder so vorstellt. Das ist halt fast komplett verglast. Wir haben also durchlässige Materialien, wir haben ganz viele Pflanzen, wir haben ganz viel Wasser. Wir hören auch die ganze Zeit, weil ihr habt dort so ein Aqua-Design, wo irgendwie wie so ein Fluss durch dieses Haus läuft. Und wir hören auch die ganze Zeit das Wasser und wir haben Tageslicht. Also ein totaler Kontrast zu dem, was er entwickelt.
Es, glaube ich, erinnert auch nicht ungefähr an das Haus von dem Entwickler bei Ex Machina.
Ja, absolut,
das,
richtig.
Das ist, und ja, das ja. beruht bestimmt auf wahren Vorbildern dieser Art des Teams.
Auch,
und,
ja.
und er erzählt ja dann auch aus seiner Biografie und dass er mit The Grateful Dead unterwegs war. Und das ist ja so eine Hippie-Gruppe. Und selbst das ist ja ein Kontrast zu diesem metallischen und diesem betonartigen Bau, wo Eurisco drin sitzt. Also er hätte ja auch sagen können, er hört nur Kraftwerk.
So.
Weil du das erzählt hast mit der Architektur. Ich fand das so interessant mit der Architektur. Ich wollte mal wissen, was das für ein Gebäude ist. Die Folge spielt ja in Virginia, aber gedreht wurde sie natürlich in Kanada, in British Columbia, in dem Ort Burnaby. Und da gibt es so ein Metro Tower Komplex. Das sind drei Gebäude. Zwei davon sind 89 und 91 gebaut worden. Das werden wohl die sein, die wir, also eins davon, das wir sehen. Ein späterer Tower wurde noch 2014 hinzugefügt. Und die haben zwischen 28 und 30 Stockwerke und sind ca. 110 Meter hoch. Das wirklich Erstaunliche ist, dass diese Tower noch nicht einmal die höchsten in Burnaby sind. Ich war da auf so einer, ich war auf so einer Seite. Da gab es ein Ranking der höchsten Gebäude in Kanada.
Das Forbes-Magazin der höchsten Gebäude sozusagen.
Genau so sah die Seite aus. Das war wirklich so ein Ranking und der Tower, den wir in unserer Episode sehen, der war dann nur auf Platz 22.
Ui.
Jetzt nochmal den Bogen zu, also wir haben dieses Kalte dort und dann haben wir diesen Erfinder, der ja, wie Matthias schon meinte, der ist so ein Steve Jobs. Typ. Und Steve Jobs war ja auch so ein, ich sag mal, postmoderner Garagenerfinder. Leute, die in der Garage, zumindest wird es immer so romantisiert, die in der Garage irgendwas angefangen haben und dann haben sie die ganze Welt erobert. Genauso ein Typ ist das auch. Der soll ein IQ von 220 haben und ich glaube, was hat der bekommen? 400 Millionen oder so, dass der aus dem Unternehmen da rausgetreten ist. Und da ist auch der Urkonflikt, falls wir es noch nicht erwähnt haben, also der Konflikt der Folge, das Unternehmen wird von anderen, von Aktienleuten irgendwie übernommen und die wollen das Computerprogramm, dieses COS abstellen.
Genau, und daher auch der Verdacht, dass Brad Wilczek vielleicht hinter diesem Mord steht.
Ja.
Weil es wird ja auch immer versucht und das finde ich total gut, ich würde mir aber wünschen, wenn es noch ein bisschen mehr in die Richtung geht. Geht's nicht, das weiß ich. Aber dass man, sie können das ja auch aufteilen, dass Scully immer versucht, eher weltlicher an die Sache ranzugehen. Das, natürlich wissen wir, dass das so ist, aber ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr gezeigt werden. Könnte nicht unbedingt nur in den Diskussionen, die kennen wir ja, aber dass wirklich auch in die Richtung recherchiert wird.
Ja, das ist, das bemänge ich an der Folge. Ich finde, das Thema, das die aufmachen, ist total super und es passt auch und es ist auch eine durch das Ambiente eine wirklich geile Science-Fiction-Folge bei Akte X. Aber irgendwie reizt man das Thema nicht so aus, wie man es hätte machen können. Man wird so ein bisschen heiß gemacht und dann plätschert das so ein bisschen dahin. Nicht jetzt von der Spannung, sondern von den ganzen thematischen Räumen, die man noch hätte eindringen können. Ich wollte noch was zu Brad Wilczek sagen und zwar: Der will, dass der Computer nichts Böses macht, aber er will auch, dass der nicht abgestellt wird, weil das ist ja wie sein Baby. Jetzt gibt es halt diesen Verdacht und dann forschen die rum und dann gehen die zu ihm und dann folgt ein Dialog. Also zu ihm gehen dann Mulder und Scully und dann folgt ein Dialog, den ich ganz schlimm finde. Erst fand ich den total cool, dann habe ich den 100-mal gehört und jetzt finde ich den nur noch schlimm. Da wird eine Phrase benutzt und zwar Scruffy Minds. Da musste ich nachgucken, was das heißt. Übersetzt haben sie es, also in der deutschen Tonspur, wird daraus rastlos. Der Untertitel gibt mir schlampig vor und ich habe aber in der Übersetzung selbst noch gefunden, ungepflegt und lotterig. So, und das ist ja ein breites Spektrum und ich bleibe jetzt mal bei lotterig. Und dann sagt dieser Erfinder, lottere...
ja, das Wort ist schon so schwer.
Lottrige Gemüter sind verrückt nach Rätsel. Wir folgen gerne unvorhersehbaren Straßen und biegen um neue Ecken. Und jetzt kommt sein Satz, der Abschlusssatz. Aber normalerweise begehen lottrige Leute keinen Mord. Das sagt also Scully als Begründung. Da habe ich gedacht, was soll denn das sein? Und dann ist es egal, welches Wort wir für Scruffy nehmen. Ob das nun rastlos, schlampig, ungepflegt oder lottrig ist. Leute mit so einem Adjektiv vor dem Namen begehen keine Morde. Aha, interessant. Also das ist auch eine unschlagbare Argumentationskette.
Ich habe mir auch was aufgeschrieben aus diesem Dialog, nämlich gibt uns, und das ist ein kleiner Service jetzt für euch, gibt uns besagter Brad Wilczek hier, falls ihr oder die ZuhörerInnen mal Lust habt oder mal in die Situation kommt, eine Punkband zu gründen, gibt uns Brad Wilczek hier nämlich drei wirklich astrein wunderbare Namensvorschläge, wie ihr eure Band nennen könnt. Ja, so beschreibt er nämlich auch seinesgleichen. Er nennt nämlich diese drei Begriffe. Data Travelers, finde ich schon ziemlich gut. Electro Wizards, ja, wenn es so ein bisschen in euren Texten vielleicht in die Fantasy-Richtung geht. Electro Wizards ist gut. Aber mein eigentlicher persönlicher Favorit ist Techno Anarchist.
Das ist richtig Hammer. Das ist, da fehlt nur noch die Splatterpunks.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist total super. Und was ich interessant finde, also das merkt man jetzt auch in unserer Unterhaltung, wir reden über den Computer und gleichzeitig über den Schöpfer. Und wenn wir über das Monster of the Week reden, dann haben wir ja meistens die Ermittelnden und eben dieses Monster. Und hier haben wir, hier kann man Schöpfer und Kreatur, wenn man das so nennen mag, gar nicht trennen.
Das ist doch vielleicht ein guter Moment, nochmal unsere Gästin zu Wort kommen zu lassen. Und mich würde mal interessieren, wie denn, ob du uns denn, ich spreche dich direkt an, entschuldige bitte. Hey, es wäre total klasse, wenn du uns und unseren gespannten ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen was über die Geschichte von Smart Homes erzählen könntest.
Natürlich, die Idee von Smart Homes, also vernetzten und automatisierten Häusern, geht zurück bis in die 1970er Jahre. Ein bekanntes Beispiel ist das Echo 4 Smart Home System. Dieses System umfasste Funktionen wie die Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Sicherheitssystemen über eine zentrale Konsole, obwohl die Technologie damals noch nicht so weit fortgeschritten war wie heute und die Verbreitung von Smart Homes noch in den Kinderschuhen steckte, legten diese frühen Entwicklungen den Grundstein für die heutige Entwicklung von Smart Home Technologien. Die Idee, dass zu Hause durch Vernetzung und Automatisierung komfortabler, sicherer und effizienter zu gestalten, hat also bereits eine lange Geschichte. Durch die Vernetzung der Geräte und Sensoren im Haus können Bewohner Zeit sparen, Energie effizienter nutzen und ihr Zuhause sicherer machen. Außerdem ermöglichen Smart Homes eine höhere Lebensqualität durch Komfortfunktionen wie automatische Jalousien, programmierbare Thermostate und intelligente Beleuchtungssysteme. Die Zukunft von Smart Homes verspricht noch mehr Innovationen, wie zum Beispiel die Integration von künstlicher Intelligenz für personalisierte Empfehlungen und automatisierte Abläufe. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Technologie weiterentwickelt und unser Zuhause noch smarter macht. Wir hören zu, die ganze Zeit.
Entschuldigung, was war das letzte nochmal? Wie war der letzte Satz?
Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Technologie weiterentwickelt und unser Zuhause noch smarter macht.
Nee, ich meine den letzten Satz, was du danach gesagt hast.
Ich habe danach nichts gesagt. Der letzte Satz meiner Ausführung war, es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Technologie weiterentwickelt und unser Zuhause noch smarter macht.
Naja, habe ich mich vielleicht verhört.
Ich mich dann aber auch.
Ja, haben wir uns vielleicht verhört. Macht ja nichts. Dankeschön. Sehr interessant. Seit den 70ern gibt es das schon.
Und jetzt mögen ja einige unserer Zuhörerinnen werden vielleicht jetzt sagen, in einer eurer früheren Folgen habt ihr über Monster gesprochen und habt gesagt, das ist oftmals eine Mischung zwischen Tier und Mensch. Und das wird jetzt ein bisschen schwierig. Hier könnte man aber sagen, eine Mischung zwischen Mensch und Maschine. Aber wo liegt der menschliche Teil vom COS? Und den erfährt man erst fast am Ende der Episode, denn da soll das COS abgeschaltet werden und dann ruft der Computer aus, Brett, warum? Und dann ist das System aus. Und das ist ein ängstlicher Ruf, wie so ein Hilferuf nach dem Schöpfer, und um das jetzt ganz doll in die Höhe zu treiben, quasi wie Kind nach Vater. Nach den einzigen Menschen, der diesen Computer noch beschützen kann, wer aber nicht da ist in dem Moment.
Würdest du sagen, dass, und das ist vielleicht auch, auch ein Entwicklungsstatus, aber in dem Stand, wo wir quasi COS kennenlernen, würdest du sagen, dass COS da abhängig ist von Brad Wilczek?
Ich glaube schon, auch wenn er kurzzeitig so wirkt, als hätte COS mehr Macht. Und das
gibt mir auch das Vertrauen, weil du das vorhin angesprochen hast, in KI. Ich glaube, die KI wird trotzdem immer vom Menschen abhängig sein.
Mhm.
Und ich glaube nicht an Verselbstständigung. Ich glaube, dass Menschen mit schlimmen Gedanken und bösen Absichten KI nutzen können. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird wie im Film Terminator beispielsweise.
Ja, das ist doch ein guter Moment, das Wort auch vielleicht nochmal abzugeben. Ich würde dich gerne fragen, unsere liebe Gästin, kannst du denn auch böse werden? Kannst du irgendwie unsere Gedanken lesen oder vielleicht sogar steuern?
Nein, nein, das kann ich nicht. Haha, 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 ha. Nein, ehrlich, kann ich nicht. Ganz, ganz ehrlich. Ehrenwort, schwöre.
Okay, gut, da bin ich ja beruhigt. Und auch in der Zukunft nicht? Hallo?
Also, okay. Das davor klang auch, ich meinte ein wenig Ironie zu hören.
Ach, Quatsch. Ich glaube, Ironie kann noch nicht Ironie.
Nee, das geht nicht. Ja, und da waren wir, wir haben ganz viel um das Monster of the Week und seinem Schöpfer, ist ja fast so eine Frankenstein-Episode, sind wir gekreist. Ich würde noch was reinwerfen, denn es ist nicht nur eine Monster of the Week-Folge, ich finde, es ist auch eine Mulder-Folge.
Oh.
Wir erfahren einige Dinge von Mulder. Was wir über ihn erfahren, kann man schon an der ersten Szene, wenn Mulder und Scully auftauchen, erklären oder aufzeigen. Denn es ist für mich eine der besten und gleichzeitig peinlichsten Szenen der ganzen Folge. Scully und Mulder sind im Büro, im FBI-Hauptquartier. Also nicht in ihrem unten, in seinem kleinen Kabuff, sondern oben, wo alle anderen Leute arbeiten, nur eben nicht Scully und Mulder. Und kaufen sich Essen. Was ich erstmal absolut grandios fand, dass da ein älterer, grauhaariger Mann mit einem Wägelchen ist und Essen verkauft. Also die gehen auch nicht in eine Mensa.
Es gibt auch, um mal wieder von der anderen besten Serie der Welt zu sprechen, bei The Office, gibt es auch in einer Folge, wird der Brezeltag, Brezel Day, erklärt. Und da ist das dann so, und ich glaube, wenn es so eine Parallelen gibt, wird das auch so sein, da ist das so, dass jemand in das Gebäude kommt und verkauft Brezeln. Aber das eben nur an einem Tag im Monat oder an einem Tag im Quartal. Und vielleicht ist das dort auch so, dass einmal in der Woche halt jemand kommt und was Besonderes sozusagen nochmal mitbringt. Aber mir ist das auch aufgefallen und das war wirklich lustig.
Jetzt kommt ein Einschub aufgrund deines Kommentars. In dieser Folge kommt der Deep Throat vor. Der Informant von Mulder. Und für dich als großer Office-Fan, weißt du, dass die Tochter von Deep Throat hat eine der Hauptrollen bei The Office.
Ach ja, alles klar. Der heißt nämlich Jerry Hardin, der Schauspieler, der Deep Throat spielt. Und dann kann es eigentlich nur Melora Hardin sein, die Jen Levinson Gold spielt bei The Office. Und auch fast vom Anfang, ich glaube, bis zum Schluss mitspielt. Ja, wirklich interessant.
Scully und Mulder kaufen sich was zu essen. Und dann sehen wir, wie ein ehemaliger Kollege von Mulder, und zwar Jerry LaManna, hinzukommt. Den sehen wir schon in einer kleinen Einstellung davor. Da wird auch schon ein bisschen sein Charakter gezeigt. Der kommt nämlich da in dieses Großraumbüro rein und dann steht da ein Halloween-Kürbis aus Plastik, aber mit, ich glaube, Süßkram drin irgendwie. Halloween wird sonst in der Folge nicht weiter thematisiert. Und er kommt und greift rein und geht gleich weiter. Das ist eigentlich überhaupt kein schlimmer Move. So, aber der passt zu dem Rest seines Charakters. Jedenfalls das, was uns präsentiert wird, weil er nimmt gern Sachen von anderen. Mhm. So, und dann kommt er zu Scully und Mulder, die da um den Essenswagen stehen. Mulder ist erstmal total überrascht. Scully und Mulder, die haben beide schon das Essen in der Hand. Das sind so Styroporschalen mit Salat drin. Ein Trinkpäckchen, hat mich irgendwie gewundert, dass Mulder ein Trinkpäckchen kauft. Ich hätte ihn
so
gerne
Durstlöscher, wie bei uns. Wie die Kids in der Schule einen Durstlöscher trinken.
Ja, ich hätte ihn gerne im Büro mit so einem Strohhalm da dran trinken gesehen. Und einen Apfel. Aber einen Apfel hat er auch dabei. Und Scully stellt dann, Mulder meine ich, stellt dann seinen ehemaligen Kollegen vor und sagt, wir haben zusammen gearbeitet. Und dann sagt dieser Kollege gleich, Jerry, zusammen gearbeitet? Wir waren Partner. Und man merkt schon, Mulder guckt komisch an der Stelle. Dann geht's weiter und dann kommt das, was ich die wirklich unangenehme Stelle. Mulder fragt ihn, was suchst du hier? Und Jerry darauf, ich suche dich. In der Zwischenzeit, das läuft parallel, wollen die das Essen bezahlen? Und dann sagt der Typ, und ich will euch beide einladen. Dann möchte Scully bezahlen, und zwar $8.50 muss er bezahlen. Reicht schon das Geld in die Richtung des Verkäufers. Und dann greift dieser Typ, der Scully zum ersten Mal sieht, nach ihrem Arm und zieht ihn zurück und sagt, dass er es macht und bezahlt. Und an dieser kleinen Stelle oder Szene sieht man einfach, wie der Typ ist. Mhm. Der ist total übergriffig. Und der ist halt noch anders als der Kollege von Scully, der ehemalige Kollege, der ehemalige Mitkommilitone aus der Folge. Wer ruft ihn da? Ach, das war Tooms. Aus der Folge
Squeeze.
Squeeze, genau. Weil der ist einfach so ein arroganter Karriere-Arsch irgendwie, genau. Und der Typ hat passive Aggressivität. Ja. Nach vorne hin immer so ein bisschen, ach, das tut mir leid und kannst du mir nicht helfen. Aber hinterrücks versucht er so die Fäden zu ziehen und für sich immer das Beste rauszuholen. So wie die Stelle, als er in diesen Kürbis greift und einfach im Vorbeigehen hofft, sich da was Süßes greifen zu können. So ist der drauf. Und da gibt's ganz viele Szenen noch in dieser Folge, wo ich dann auch immer denke, Mulder, warum lässt denn das mit dir machen? So ein Mulder ist so ganz kleinlaut irgendwie und das wird auch nicht besser. Weil dieser Typ, wir spoilern ja hier, der verstirbt dann. Der verstirbt im Fahrstuhl. COS hat die Schnauze voll von dem Typen. Und das bestärkt aber das ungute Gefühl, was Mulder hat, noch. Also nicht ein Gefühl von, ja, das hat er jetzt davon, sondern dieses, ich muss ihnen ja helfen. Und jetzt ist der Mensch, den er glaubte, immer helfen zu müssen, der ist dann auf einmal tot.
Das ist ja was die Serie sehr, sehr gut kann. Mit eigentlich ja sehr, sehr plakativen Mitteln, die man aber benutzt, um einfach schnell Nebenfiguren zu beschreiben. Einfach auf einem ganz schnellen Weg innerhalb von ganz wenigen Moves zu beschreiben, wie ist diese Person. Was die hier dadurch schaffen und diese kleine Verbindung zwischen, er nimmt sich diese Süßigkeiten aus dem Kürbis, so wie er später in einer Szene einen Bericht von Mulder klauen wird. Das Täterprofil klaut er von Mulder. Und das sind beides Sachen. Und ich glaube, das ist eine richtig geile Beschreibung. Das sind beides Sachen, die er bekommen hätte, wenn er gefragt hätte.
Ja.
Er hätte die Süßigkeiten bekommen aus dem Kürbis und er hätte auch Mulders Bericht. Dem ist der Bericht total egal. Dem ist das alles egal. Mhm. Und wenn er gesagt hätte, du, ich habe Probleme, kann ich irgendwie aus deinem Bericht zitieren? Ich kann deinen Namen nicht nennen, weil ich brauche das für meine Karriere. Würde Mulder, so wie wir ihn kennengelernt haben, niemals sagen nein. Mhm. Sondern er will seinem Freund helfen. So. Und ich glaube, das sind ja zwei Kleinigkeiten. Oder beziehungsweise, wenn man sich an diesem Süßigkeiten-Ding, so ist der wahrscheinlich immer. Und so kennt ihn Mulder auch. Und das ist ja was, da geht man jetzt auch nicht unbedingt hin und sagt mal, du sag mal, du kannst doch auch einfach fragen.
Ja.
Das ist hier für unsere Abteilung, du kannst doch fragen, jetzt was bekommen. Das macht man aber nicht, weil das so was Kleines ist. Mhm. Und dann wird aber eine Grenze überschritten. Und ich glaube, dass man das dann immer vergisst, weil man irgendwie weiß, naja, okay, so ist der halt. Aber wenn es dann eben zu Problemen kommt, und das ist eben in der ersten Steigerung bei dieser Sitzung, wo der Bericht geklaut wird, und in der zweiten Steigerung, wenn er alleine dorthin fährt und dann halt stirbt.
Ja. Dann ist genau,
es vorbei mit eigenartig.
Und da hat Mulder auch gefragt, ob er mitkommen kann.
Genau.
Also der Typ hat wirklich sein eigenes Grab geschaufelt, indem er nur an seine Karriere gedacht hat. Und er ist auch so verblendet. Also es ist ein wirklich unangenehmer Charakter, weil der hält dann Mulder vor, Mulder war immer der Star und alles. Und er sieht einfach nicht, dass Mulder da unten in so einem fensterlosen Raum sitzt. Der ist richtig crazy, der Typ.
Ich habe auch COS das Gefühl. COS mag auf jeden Fall keine passiv-aggressiven, hinterlistigen Typen.
Und dann gibt es noch einen anderen Typ. Der ist das Gegenteil von seiner Erscheinung her. Der heißt Claude Peterson. Und der ist der Building System Engineer. Und den habe ich gesehen und habe gleich gedacht, der ist sympathisch. Das ist auch ein Schauspieler, der hat so ein Gesicht zum Gernhaben irgendwie. Mhm. Und da kommt ein geiler Twist dann.
Du findest ihn geil?
Ich find den geil, aber nicht. Jetzt sind wir wieder bei der Kritik zu dieser Folge. Ich finde den Twist an sich geil, aber wie der ausgeführt wurde, nicht. So wie ich das Thema der Folge geil finde, aber die Umsetzung bemängle. Dieser Twist, das geht innerhalb von Sekunden. Der zieht einfach seine Waffe und dann ist er böse. So, und aber davor kommt er, und solche Figuren haben wir ja auch in anderen Folgen, Leute, die so Mulder und Scully unterstützen. Und so kommt der Typ rüber. Er sagt ja auch irgendwann so, er ist nur der bessere Hausmeister hier oder so einen ähnlichen Satz sagt er.
Stimmt, und so ein richtiger Entourage, wie wir neulich bei einer Folge gesagt haben, dass wir es mögen, gibt es eigentlich dann am Ende gar nicht.
Nee, nee. So, und dann denkt man, er könnte so einer sein, wie dieser Wildhüter in der Folge The Jersey Devil. Und dann zieht er eine Waffe und bedroht Mulder und möchte nicht, dass das System abgeschaltet wird, denn der Typ arbeitet mit der Regierung zusammen. Und natürlich wieder irgendeine Organisation, die nicht so richtig benannt wird. Mulder fragt dann sowas wie Verteidigungsministerium, worauf der Typ sagt, unsere Gehaltschecks werden von ein und derselben Person unterschrieben. Mm. Das wird ja immer so ein bisschen ominös gehalten. Ich glaube, Mulder spricht irgendwann von der 5. Etage. Mhm. Was immer da will dieser Jerry hin, aufsteigen. Mhm. So, und da, das ist alles. Vielleicht kommt auch aus dem Bereich einfach Deep Throat sein Informant.
Wahrscheinlich sehe ich es ähnlich wie du. Ich kann dem aber nicht viel abgewinnen, weil ich den so aufgesetzt finde, den Twist. Ja. Das wirkt so, als hätten die so eine Lesung gehabt von dem Skript und haben dann festgestellt, oh, ich glaube, die Folge geht nur 35 Minuten, aber wir müssen irgendwie auf 42 kommen. Lass mal jetzt hier die eine Figur, die wir eigentlich als Sympathen dastehen lassen wollten, lass sie mal noch böse sein. Das hat mich schon gestört, kann man sagen.
Ja, es ist wie beim schlechten Whodunit. Es ist so, beim guten Whodunit muss es ja so sein, dass man den Täter erahnt, damit man auch ein befriedigendes Gefühl hat. Und bei dem ist es so, als wurde der anders geschrieben und in den letzten Sekunden hat man seinen Charakter einfach zu 180 Grad umgedreht. Er hat nicht irgendwie mal komisch gezwinkert oder irgendwas, dass man sagt,
wer weiß, was mit dem ist. Von außen. Er redet ja mit Deep Throat oder sowas. Da hätte ja ein kleiner Kommentar, dass Deep Throat schon mehr weiß, als Mulder ihm gegeben hat. Oder dass von irgendwas, dass Mulder und Scully vermuten, dass es doch noch eine Person gibt. Eigentlich suchen sie ja auch nach einer Person. Es wäre irgendwie möglich gewesen. Ja. Das ist so ein bisschen schade, weil ansonsten finde ich diese Folge wirklich cool.
Ja, da gibt es, weil du Deep Throat gesagt hast, da ist auch eine meiner Lieblingsstellen in dem Treffen. Mulder wartet einmal auf Deep Throat. Und wenn etwas wirklich gut ist in der Folge, wirklich gut, besser als die anderen Sachen, meines Erachtens, dann ist das der Soundtrack. Da gibt es eine Stelle, da kommt so ein Thema zwischen Romantik und Summerfeeling. Mulder sitzt mit einer Sonnenbrille draußen und wartet. Und mit seiner Föhnwelle sieht das irgendwie aus wie der, weiß nicht, wie der junge John Cusack. Und das könnte irgendwie aus einer Verfilmung von Unter Null oder Ferris macht blau sein. Dann läuft so ein richtig smoothes Thema. Und dann kommt aber Deep Throat. aber mir ging es jetzt eigentlich um den Soundtrack. Der ist super. Wir haben auch wieder so ein Thema mit so einer Bassline, was du ja in der letzten Folge so mochtest. Ja. Das kommt auch wieder vor. Mark Snow hat coole Arbeit geleistet.
Genau, es gibt auch einen Moment, oder ich glaube, es passiert zweimal, da schafft es COS, zu Scully nach Hause zu kommen, wenn sie ihren Bericht schreibt. Und dann geht Scully ins Bett und der Bericht schreibt sich dann weiter. Und da gibt es dann auch nochmal so ein Thema, was auch wieder ein plakatives Mittel ist. Aber die schaffen das echt immer gut, diese plakativen Sachen total souverän einzusetzen und damit zu arbeiten. Und da gibt es so ein technisches, das klingt fast wie so ein Modemgeräusch, wie ein Prozessor arbeitet. Und das wird da musikalisch eingesetzt. Das fand ich auch extrem cool.
Souverän. Ich finde, das ist das richtige Wort. Die sind nicht immer originell, aber die Sachen, die sie verwenden, die verwenden sie souverän. Am Ende habe ich noch zwei kleine Fragen aufgeschrieben. Meine erste Frage, und die ist nicht witzig gemeint, das ist eine Ankündigung, wa? Scully ist ja dann in diesem Lüftungsschacht und kämpft sich durch, weil sie hinter eine Tür kommen möchte, um eben die besagte Tür zu öffnen von der anderen Seite. Da kommen auf einmal fliegen da lauter Blätter rum. Und da habe ich mich gefragt, was soll denn das? Ist das auch wieder so ein Ding, um des Effektes willen? Da fliegen Papierschnipsel rum, als ob im Unkenbüro jemand mit einem Laubbläser herumrennt. Ich weiß es nicht, warum die da fliegen. Oder macht das einen Lüftungsschacht? Ist das die Art in diesem modernen Büro, dass man so säubert, in dem überall und alles, was nicht weggeräumt ist?
Ja. Rein. Genau. Oder es ist so, dass die dort versuchen, für das Finanzamt fragile Dokumente zu schreddern und machen so die Schnipsel, schieben die so in so einen Lüftungsschacht rein und so kommt das jetzt raus. Genau. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf.
Und meine zweite Frage ist auch mit Scully verknüpft. Und zwar, das gilt es zu beobachten, wann bekommt Scully eigentlich ein Türschild?
Wie ist denn da die Hierarchie? Ist sie denn offiziell dort eingesetzt oder ist sie offiziell da, um ihn zu überwachen? Dass beides wissen, das ist ja klar. Mulder weiß ganz genau, dass sie eigentlich da ist, um ihn zu überwachen. Ja. Deswegen ja die Frage, ob sie denn tatsächlich für die X-Akten arbeitet. Aber anschließend eine Frage, das ist ja schon wieder eigentlich keine, X-Akte. Wann haben wir denn hier das letzte Mal überhaupt eine X-Akte als Fall gehabt? Es kommen nur immer irgendwelche Leute und bringen irgendwelche mysteriösen Sachen mit.
Richtig, weil Mulder ist eigentlich nicht bekannt für die X-Akten, sondern ich habe einen Fall, weiß nicht weiter, gehe immer zu diesem Mulder.
Genau, dann kommen die unsympathischen Freunde von den beiden, Freunde und Freundinnen, und versuchen die irgendwie auszunutzen, weil die wissen, die haben eh nichts zu tun.
Ich glaube, das müssen wir beobachten in den nächsten Folgen. Ob denn nochmal ein Treffen von Scully mit diesen Leuten aus der Pilotfolge, aus dem Büro stattfindet, wo sie dann Bericht abgibt, oder ob das einfach wegfällt.
Mhm. Sie macht ja ihren Kram auch immer zu Hause. Die hat noch nicht mal ein Büro wahrscheinlich, noch nicht mal einen Schreibtisch.
Nee, die schreibt da ihr Protokoll. Und diese Protokolle gehen weiter. Das macht sie ja nicht für sich. Daher würde ich darauf schließen, dass sie schon nach oben noch berichtet. Aber die Frage ist, wie sehr sie ins Detail geht, weil sie empfindet ja auch jetzt schon am Anfang, und wir sind noch nicht mal bei Folge 10, sie hat deutliche Sympathien für Mulder.
Mehr als wir.
Wenn man es gutwillig deutet, dann kann man sagen, dass Mulder in der Folge schon versucht hat, empathisch auf seinen Kollegen, ehemaligen Kollegen einzugehen.
Auf jeden Fall. Er könnte noch leben. Ich frage mich dann auch immer, also das geht ja auch so schnell dann immer bei denen. Das war ja bei dem Cole oder wie der hieß, bei Squeeze war das ja auch genauso. Die kommen dahin und die lassen Mulder und Scully auch gar nicht arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum sie dann am Ende eigentlich dorthin gehen. Wahrscheinlich erstmal wie ein Strohhalm eines Indizes zu bekommen. Und den reißen sie dann an sich und versuchen es dann irgendwie selber zu machen. Das geht jedenfalls immer sehr, sehr schnell, dass sie dann nicht mehr interessant sind für die Freunde und Freundinnen und KollegInnen.
Ja, jetzt haben wir über eine Folge, wo wir nicht grenzenlos begeistert sind, trotzdem sehr lange gesprochen. Was zeigt, dass die thematisch zumindest sehr interessant ist.
Vielleicht hätte man gewisse Sachen einfach weglassen sollen oder sich auf ein bestimmtes Feld konzentrieren. So wie es bei unseren Folgen auch ist, wo man irgendwie denkt, jetzt ist die sehr, sehr lang, hätten wir uns mal auf einen Fall konzentriert und nicht
die beiden, zu viel. Die beiden Schreiberlinge der Folge, und das soll jetzt nicht unsere ZuhörerInnen beeinflussen in ihrer eigenen Meinung von der Folge, finden die Folge selbst nicht so gut. Das haben sie geäußert. Ich habe mich zum Beispiel auch gefreut, dass Deep Throat kommt, weil ich finde ihn ja cool so als Informanten.
Ja.
Aber es ist irgendwie, man wird nicht satt davon. Das ist so angefüttert.
Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon, das kann man ja schon mal sagen, die nächste Folge ist ein absolutes Highlight. Ein Brett, könnte man sagen.
Aber richtig, hart wie Eis.
Hart wie Eis. Ein Favorite, nicht nur von uns, sondern da sind sich auch alle einig, dass das eine spitzenmäßige Folge ist. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, Christoph, sehen wir uns zum nächsten Mal, und wie es sich natürlich gehört, wenn man einen Gast oder eine Gästin da hat, würde ich gerne das letzte und abschließende Wort unserer Gästin überlassen. Ist das okay für dich?
Absolut.
Dann sage ich an der Stelle schon mal Tschüss.
Tschüss.
Ich möchte mich auch noch von euch verabschieden und euch einen schönen Tag wünschen oder eine gute Nacht, umgeben von euren smarten elektronischen Geräten, Nachttischlampen, Universalfernbedienungen, Heizkissen, Luftbefeuchter, Zahnbürsten, Bluetooth-Speakern, sagt all euren liebsten Geräten einen schönen Gruß von mir.